das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Kübler, Redakteure aus dem Feuilleton.
Hallo Hanna.
Hallo Jan.
Ja, wir treffen uns mal wieder zu einem Kulturschock nach längerer Pause. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Heute wollen wir wieder so ein bisschen zum Normalbetrieb übergehen, soweit das möglich ist. Das letzte Mal haben wir uns ja mal gesehen. Das war sehr schön.
Es war wunderschön.
Ja, und heute sind wir aber wieder in sozusagen im Lockdown-Modus und treffen uns nur digital am Telefon gewissermaßen oder über sehr verschiedene, komplizierte virtuelle Kanäle, um das beste Soundergebnis rauszukitzeln. Aber worum soll es heute gehen, Hanna?
Nee, uns beschäftigen ja verschiedene Sachen. Ne? Zum einen ist natürlich der Beginn der Weihnachtszeit und mit der Weihnachtszeit hagelt ja auch so alles Mögliche an Kultur oder auch, an Kultur auf einen ein, was sich mit diesem Weihnachtsthema beschäftigt. Und wir haben uns so ein bisschen auf Netflix umgesehen, was eigentlich so dieses Jahr an Weihnachtsfilmen bereitsteht und was da los ist, was das für Implikationen hat. Und außerdem hast du mir erzählt, dass du gerade an einem Text über Jean-Luc Godard schreibst, der 90 Jahre alt wird.
Ich habe schon sogar so schnell geschrieben, dass der schon fertig ist, dieser Text. Der ist sogar schon erschienen außerdem, nämlich in der Welt am Sonntag, gerade letzte Woche. Und Hanna, du hast wahrscheinlich jetzt einfach nicht die Welt am Sonntag gesehen, weil du ja gerade ein Baby gekriegt hast. Darüber haben wir in der letzten Ausgabe gesprochen, also falls sich da jemand wundern sollte. Aber der Geburtstag ist tatsächlich am Donnerstag. Aber auch ansonsten möchte ich schon ganz am Anfang dieses Podcasts quasi allem so halb widersprechen und gleichzeitig zustimmen, was du gesagt hast.
Nämlich, ich habe keine These gebracht.
Nee, das stimmt. Aber man kann ja auch schon Dingen widersprechen, die gar keine These sozusagen, also die nur so implizite Thesen beinhalten, nämlich so mit der Kultur von Weihnachten. Und also eigentlich mein Widerspruch ist gar kein richtiger Widerspruch, sondern selber so eine Art halbe These, weil ich habe jetzt diese ganzen Weihnachtsfilme, um die es jetzt ja besonders gehen soll, nie so richtig für Kultur in dem Sinne gehalten, dass es sich irgendwie lohnen würde, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe tatsächlich wahnsinnig wenig Weihnachtsfilme gesehen, so in den letzten Jahrzehnten. Und eigentlich, ich weiß, wie sieht es bei dir aus? Bist du eine große Kennerin des Genres Weihnachtsfilm?
Nee, bin ich nicht, aber ich habe zwei Lieblingsweihnachtsfilme, würde ich sagen. Und das eine ist, naja, eigentlich auch gar kein harter Weihnachtsfilm, aber ich finde Bridget Jones' Schokolade zum Frühstück eigentlich Teil 1 bis 3 ziemlich großartig.
Das sind auch Weihnachtsfilme. Das hatte ich so gar nicht so wahrgenommen.
Dass ich das gut finde?
Nee, dass das Weihnachtsfilme sind.
Ach, das sind Naja, also genau, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema sozusagen, nämlich so, was ist eigentlich aus dem Weihnachtsfilm geworden? Und zwar gibt es in Bridget Jones Teil 1 ja eine relativ ikonische Szene, wo der Dauersingle, so halb Alkoholikerin und so weiter, Bridget Jones, man kennt sie eigentlich weithin, auf einer Weihnachtsfeier ihrer Mutter sozusagen beim Tragen eines schrecklich stillosen Weihnachtspullovers ertappt wird von ihrem Lover und ich glaube dann auch Ehemann in spe, verkörpert durch Colin Firth. Und ich finde, das ist eine großartige Szene, ich finde, das ist eine sehr lustige Szene und ich habe jetzt ein bisschen geguckt, was es eigentlich an aktuellen Rom-Coms und Netflix-Produktionen und so weiter gibt. Und habe das Gefühl, der Weihnachtsfilm erleidet eigentlich gerade so eine Art Stagnation, wenn nicht Regression. Das wäre sozusagen meine erste These in Bezug auf den Weihnachtsfilm dieser Tage. Aber Jan, erzähl du doch erstmal, also wenn du Weihnachtsfilme so doof findest, was ist es denn genau? Und gibt es vielleicht trotzdem auch Weihnachtsfilme, die du gut findest?
Naja, also ich weiß gar nicht mal, ob ich die doof finden würde oder sie doof gefunden habe, bevor ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe. Und ich habe noch das Gefühl, wir sollten vielleicht auch noch verraten, dass, weil die Leute sich jetzt womöglich wundern, okay, wenn ihr jetzt gar nicht so viele Weihnachtsfilme kennt beziehungsweise mögt, warum redet ihr denn jetzt so intensiv darüber oder versprecht es zumindest? Also das ist tatsächlich, diese Idee ist entstanden, durch ein Gespräch mit einer Kollegin, die sich selbst ertappt hat beim sozusagen Guilty Pleasure des Weihnachtsfilme Binge-Watchings regelrecht, so wie ich sie verstanden habe. Also die scheint sich einen nach dem anderen anzugucken. So ein regelrechtes Schneeballprinzip der Weihnachtsfilme scheint da los zu sein in ihrem Streaming-Service. Und die hat uns gebeten, doch vielleicht einfach mal drüber nachzudenken. Und wir haben uns gedacht, naja, es passt eigentlich ja sehr gut mit der ganzen Saison etc. Und ich fand es besonders charmant, weil ich jetzt eben ansonsten gerade so viel mit Godard beschäftigt war. Und Godard, so der Altmeister der Nouvelle Vague und der auch große Ernste der Filmgeschichte, also zumindest nach seinen ersten Filmen, so, da komme ich dann auch später noch drauf, der ist ja eigentlich der untypischste, also den zusammenzubringen mit Weihnachtsfilmen schien mir irgendwie schon wieder ein sehr vielversprechender Kontrast, aus dem man sozusagen so viele Funken schlagen kann, dass alle Kerzen angehen. Und ja, ich habe dann mal ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken und mich nochmal so eingelesen in die Geschichte des Weihnachtsfilms, so was man dazu jedenfalls findet. Das Internet zum Beispiel ist ja voller Diskussionen, was überhaupt dazugehört zu diesem Genre. Ne? Ob beispielsweise, du hast jetzt so Rom-Coms gerade genannt, die sind natürlich relativ naheliegend, so, oder viele Leute würden das so damit wahrscheinlich identifizieren oder assoziieren. Aber es gibt ja sogar irgendwie eine Riesendiskussion, die das Internet seit Jahren fast auseinanderfliegen lässt, ob zum Beispiel Stirb langsam, der erste Teil mit Bruce Willis, zum Genre des Weihnachtsfilms gehören könnte. Unter anderem, weil er eben Weihnachten spielt, weil er Weihnachten praktisch immer läuft, also weil die Sender sozusagen, vor allen Dingen damals, als es noch richtige Sender gab und man jetzt linear Weihnachtsfilme guckte, also im normalen Fernsehen, die dann das immer programmierten, weil, und dann gab es noch einige Witzbolde, die sind weitergegangen in der Analyse, also auch Bruce Willis fährt da die ganze Zeit durch so Schornsteinschächte zum Beispiel, um irgendwelche Terroristen auszuschalten und so weiter. Also es gibt tatsächlich so gewisse bildliche Analogien zu Weihnachtsfilmen. Und den mochte ich natürlich zum Beispiel immer schon. Also ich glaube, ich hatte immer schon so eine Neigung zu also Weihnachtsfilmen, die das Genre eher so touchieren, als jetzt so voll ins Herz der Rom-Com hineinzugehen.
Kennst du den Film Tödliche Weihnachten?
Ja, sag mir nochmal, also es kommt mir bekannt vor, der Titel, also ich wüsste jetzt aber nicht genau, wer mitspielt oder wer Regie führt. Hilf mir nochmal bitte auf die Sprünge.
Der Originaltitel ist The Long Kiss Goodnight. Ich komme auch nur gerade drauf, weil mein wiederum auch sehr action-affiner oder ja, sag ich mal, genre-grenzgängerischere Boyfriend als ich diesen Film nannte, als eben einen ganz, ganz tollen Weihnachtsfilm, weil er eben nicht so kitschig ist, sondern es ist ein Thriller, der quasi in so einer, auf so eine Kill Bill Art und Weise vom Rachezug einer Lehrerin handelt, die nach einem schweren Unfall eine Amnesie erlitten hat und dann versucht zu rekonstruieren, wer ihr das eigentlich alles angetan hat. Und der spielt auch in der Weihnachtszeit und Regie führt Renny Harlin.
Ja, alright. Also ich bin jetzt auch versucht, das zu googeln, aber ich will hier nicht unsere Hörer abschrecken durch die ganzen Tippgeräusche. Deswegen, genau, also alle Leute können versichert sein, alles, was wir hier sagen, beruht nur auf sozusagen unserer Assoziation.
Die Renny Harlin habe ich gerade gegoogelt.
Okay, aber bei mir jedenfalls. Und den bruchstückhaften Erinnerungen, den kenne ich jetzt nicht.
Aber wäre vielleicht was für dich, oder? Also vielleicht können wir da schon...
Ja, aber man kann jedenfalls festhalten, glaube ich, dass zum Beispiel, also nicht nur Action relativ viel berührt wird vom Weihnachtsfilm, sondern natürlich auch das noch härtere Genre des Horrors regelrecht. Also einerseits die Horrorkomödie, so wie Gremlins, das ist ja, glaube ich, auch ein ziemlich klassischer Weihnachtsfilm, muss man mittlerweile sagen. Aber selbst wenn ich mich an sowas erinnere, was ich definitiv gesehen habe, also einfach war auch, weil man in der Kindheit gar nicht drum rumkam, sowas wie Kevin allein zu Hause zum Beispiel. Das ist ja auch ein ganz klassischer Weihnachtsfilm. Und auch der hat natürlich, so lustig wie er ist, hat der Berührungspunkte mit dem Horror. Ne? Weil ich meine, kleiner Junge wird alleine zu Hause vergessen und dann kommen böse Einbrecher, die auch noch versuchen, ihn umzubringen.
Auf jeden Fall.
Es wird dann eine Komödie, aber mehr so zufällig. Es könnte auch was anderes werden. Und das gilt, glaube ich, auch für echt viele Filme. Also oft sind so Leute zu Hause und irgendwer klingelt an der Tür. Es ist dann eine oft ganz lustige Begebenheit oder so. Aber ne, ich meine, alleine im Winter zu Hause und jemand klingelt an der Tür, ist der nicht erwartet wird, das kann auch, man könnte anders abbiegen sozusagen.
Das stimmt. Also was wäre denn jetzt sozusagen deine erste These über den Weihnachtsfeier? Ah, ja.
Also erstmal, dass es wahrscheinlich ein wirklich sehr, sehr vages Genre ist, wo man, unsere Kollegin zum Beispiel, die jetzt eben sagte Guilty Pleasure, die sprach, glaube ich, von einer besonderen Art von Weihnachtsfilm, die sozusagen wirklich darauf beruht, dass irgendwie unglückliche Singles durch den Schnee stapfen oder sich irgendwo von mir aus auch in Malibu am Strand wiederfinden und da in der Sonne stehen Weihnachten, aber immer sehr traurig sind und dann treffen sie irgendwelche anderen traurigen Singles und anschließend ist wieder alles gut sozusagen am Ende. Ne? Und dazwischen gibt's einige Male Jingle Bells und Last Christmas zu hören. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, also in einigen der Weihnachtsfilme, die ich gesehen habe, läuft tatsächlich auch im Hintergrund Last Christmas von Wham. So, aber war das jetzt schon eine These? Also eine These sozusagen sehr vages Genre. Das wäre so erstmal das Erste, glaube ich.
Ja, okay. Ja, es ist ja schon eine interessante These, wenn man halt sagt, okay, da ist irgendwie ein Genre, was eigentlich nur durch die Jahreszeit bestimmt ist und was von da ausgehend eigentlich alles machen kann.
Genau. Aber meistens, also ich glaube schon, also das wäre zumindest ja der Punkt von unserer Kollegin, die übrigens Sonja heißt, dass gewissermaßen es häufig so ein traditionelles Rollenbild, auch geschlechtermäßig, eher zementiert. Ne? Also Singles sind tendenziell traurig und einsam und am Ende so durch Weihnachten werden sie geläutert und legen ihre schlechten Seiten ab und sind dann irgendwie besser dran. Und also Sonja hat auch schon angeregt die Frage, ob sozusagen Weihnachtsfilme mit dem Feminismus kollidieren gewissermaßen auch insofern, als sie eben diese sehr traditionelle Rollenaufteilung eher zementieren und eben nicht hinterfragen. Also auch irgendwelche unglückliche Karrierefrauen ziehen dann häufig aufs Land zum Boyfriend oder so und also zu dem Neugefundenen und geben ihr altes Leben auf oder so. Also das scheinen jedenfalls die Filme zu sein, die sie gesehen hat. Das kann ich jetzt gar nicht so sehr bestätigen, aber man muss eben auch schon sagen, es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte Weihnachtsfilme in dieser Art. Ne?
Ja, aber ich finde es schon interessant. Also Netflix hat neue Produktionen jetzt auch dieses Jahr zu Weihnachten rausgelassen sozusagen. Das sind eben, glaube ich, auch so die Sachen, die Sonja meinte. Und mir ist da auch besonders aufgefallen. Also es gibt die in Norwegen spielende Serie Weihnachten zu Hause, die eben auf äußerst, ja, also stereotype Weise eben diese Single-Geschichte aufwärmt. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Johanne, die als Krankenschwester in einem Krankenhaus arbeitet und zu Weihnachten eben als Single nach Hause kommt und dort erstmal zwischen den Zwillingen ihres jüngeren Bruders am Esstisch platziert wird und so weiter. Und es ist immer der gleiche Gag, also es ist mir auch aufgefallen, es gibt noch einen weiteren, es ist eine original Netflix Produktion, Holy Date heißt, die startet mit exakt dem identischen Setting, also auch junge, irgendwie dauerfrustrierte Single-Frau landet am Katzentisch zwischen ihren Neffen und Nichten, die von jüngeren Geschwistern irgendwie schon hervorgebracht wurden und so. Und insofern muss ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, wo Sonja auch meinte, dass das ist, total bestätigen. So. Und ich finde es insofern interessant, weil, also man kann jetzt natürlich irgendwie sagen, das ist geschenkt, ne? Irgendwie so Romcoms und Unterhaltungsserien sind im Kern vielleicht irgendwie immer so ein bisschen reaktionär oder so. Oder man könnte natürlich auch sagen, gerade zu Weihnachten will man irgendwie was Kuscheliges, was einen jetzt nicht intellektuell so herausfordert und da liegt es irgendwie nahe. Aber ich finde es schon jetzt gerade bei den Netflix-Serien irgendwie ganz interessant, wenn man ja das Gefühl hat, dass Netflix also auf dem Feld von Drama und so weiter, wirklich ganz, ganz großartige und auch avantgardistische Sachen hervorbringt, ja. Und wenn es aber sozusagen in dieses behagliche Feld des Weihnachtshumors, der Romcom und so weiter reingeht, da halt wirklich so, also finde ich von der Erzählweise unterste Schublade Sachen hervorbringt, die ja irgendwie vielleicht auch antifeministisch, aber vor allem einfach ein bisschen doof sind. Und das finde ich zumindest eine Beobachtung, doch.
Also ich habe mir versucht vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn Godard einen Weihnachtsfilm gedreht hätte. Ne? Also so zum Beispiel so ein erster Gedanke war, er hat ja einen Film gemacht in den 60er Jahren, der hieß zumindest im Masculin Femina von 1966 und im deutschen Untertitel, den es nicht gab auf Französisch, aber es hat zu tun mit der Filmhandlung, hieß es Die Kinder von Marx und Coca-Cola. Und bei Godard war es eher im Prinzip, und da kam ich dann drauf, Coca-Cola ist ja sozusagen so ein ganz typisches, auch so eine Weihnachtsmarke im Prinzip. Also viele sagen ja, die Farben von Santa Claus und so dem Weihnachtsmann würden so beruhen auf dem Rot-Weiß des berühmten Schriftzuges von Coca-Cola. Coca-Cola und diese Weihnachtslaster, die da durch die Gegend fahren etc. Letztens war ich im Supermarkt und da wurde irgendwie Coca-Cola, ich glaube, mit Zimt beworben. Und da hieß es auch, also wir bringen euch, wir machen Weihnachten sozusagen, war irgendwie der Claim. Und Godard wiederum, der also jetzt in den 60er Jahren Amerika befreit, Europa von der Nazi-Herrschaft, Coca-Cola kommt natürlich auch, also insofern ist auch Godard ein Kind von Coca-Cola und zumindest am Anfang seiner Karriere fand er das ja auch alles toll, deswegen so die Figuren wie Belmondo in Außer Atem, ne, seinem ganz berühmten Debüt von 1960, der will sein wie Humphrey Bogart, also da ist Amerika und Coca-Cola quasi noch ein großes Vorbild, aber später in seinem Leben tendiert er selber immer mehr zu Marx, also die ganze Kulturindustrie ist scheiße, die Filmproduktionsfirmen, die neuen Hollywood-Sachen sind scheiße. Also eigentlich ist Godard gewissermaßen der Grinch aus Sicht der, oder in so einer Weihnachtsmetaphorik. Und hat aber tatsächlich einen Film gemacht, der beinahe als Weihnachtsfilm gesehen werden könnte, nämlich ich weiß gar nicht, wie viel das war, der hat ja in wenigen Jahren, also zwischen 1960 und 1967, glaube ich, 17 Filme gedreht oder so, aber einer dieser Filme aus dieser Kernzeit, und ich glaube, es war der zweite oder dritte sogar, Eine Frau ist eine Frau, une femme est une femme auf Französisch, mit Anna Karina, seiner auch tatsächlichen Ehefrau damals in der Hauptrolle. Das ist so eine Art, das ist der erste Farbfilm, den er gemacht hat und auch ein kleines Musical tatsächlich. Und da geht es darum, und deswegen komme ich jetzt auch gerade drauf, geht dann so ein bisschen an diese Fragen des Feminismus ran. Da geht es darum, dass die Anna Karina, die Figur, die sie spielt, wünscht sich ein Kind plötzlich. Das kommt so aus heiterem Himmel, sehr unpsychologisch eingeführt. Sie hat plötzlich Bock auf ein Kind und ihr Freund will aber nicht. Der guckt irgendwie oder hört lieber Fußballübertragungen im Radio und sie droht ihm dann damit, sie ist, glaube ich, Buchhändlerin und Stripperin gleichzeitig, typischer Beruf wahrscheinlich in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren in Paris und sie droht ihm dann damit, von seinem besten Freund sich ein Baby machen zu lassen und er sagt, ja, dann mach halt und so weiter, er ist einfach ein bisschen pisst auch über diese Drohung und sie tut das dann tatsächlich, also sie geht dann mit diesem besten Freund ins Bett und dann am Ende kommt es in dieser Musical-Art, also die singen auch die ganze Zeit, kommt es sozusagen zu der großen dramatischen Szene. Sie trifft eben wieder auf ihren Freund, der weiß das jetzt auch und die Frage steht im Raum, sollen die beiden sich trennen oder nicht? Und dann kommt eine sehr weihnachtliche Conclusio. Dieser Freund sieht sozusagen sein schlechtes Verhalten irgendwie des Nachmittages vorher ein und sagt, weißt du was, wir könnten uns jetzt trennen, aber wenn wir jetzt auch ganz schnell miteinander ins Bett gehen, dann ist die Vaterschaft ungeklärt von diesem Kind. Und auf diese Weise können sie sozusagen weiter zusammen sein. Ist auch Godards heiterster und versöhnlichster Film wahrscheinlich.
Ich habe mich nur gerade gefragt, ob sie sonst keinen Sex haben sozusagen,
ich glaube, soweit ich weiß, ist das, so bleibt das ein bisschen offen, aber zumindest vielleicht jetzt nicht in der Woche oder so, keine Ahnung, ob man das irgendwie sonst datieren könnte. Also für die Logik des Films ist man sozusagen jedenfalls dabei und geht da mit und findet die Auflösung eigentlich ganz, ganz schön und human. Während so der spätere Godard halt immer etwas bösartiger wird. Es gibt so eine berühmte Szene, wo er in so einer Pressekonferenz ganz nah gefilmt wird von einem Kameramann und er sagt dann, also das ist quasi wie in Auschwitz und so, wenn man so eng, so nah gefilmt wird, das sei unmenschlich etc. etc. Also er wirft ganz schnell mit solchen krassen Vergleichen um sich und sieht allgemein eher die Dinge nicht so, er will die nicht irgendwie freundlich, lustig und vielleicht auch eskapistisch auflösen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein wirkliches Wesen des Weihnachtsfilms, dass der ja häufig um seine eigene Trashigkeit weiß, so ähnlich wie er auch Weihnachten selber, das Fest gewissermaßen um seine eigene Trashigkeit weiß. Also es ist ja so viel gleichzeitig. Ne? Also wir projizieren da so irgendwie rein, natürlich Familie, auch irgendwie die ruhige Zeit des Jahres, wo alle mal zu sich kommen sollen. Gleichzeitig wissen wir und schreiben ja auch die ganze Zeit drüber, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Ne? Dysfunktionale Familien treffen da aufeinander, da braucht man ja nicht mal Corona, beziehungsweise Corona rettet dann vielleicht noch die Familien, weil sie sich jetzt nicht mehr so riesig treffen dürfen, jedenfalls nicht in Berlin zum Beispiel, ist ja nur Weihnachten mit 5 Leuten erlaubt. Aber so im Prinzip jedenfalls, in normalen Jahren, dysfunktionale Familien prallen da aufeinander und die Leute sind depressiv.
Also die Realität ist dysfunktional, würde ich sagen. Und deswegen der Weihnachten...
Also ich glaube, Weihnachten ist halt so eine krasse Zeit, in der irgendwie das Beste und das Schlechteste ganz, ganz eng zusammenliegen. Und vermutlich einigen Familien gelingt das dann besser, irgendwie diese Besinnlichkeit hinzukriegen und gemeinsam Plätzchen zu backen und irgendwie auch dem Konsum irgendwie zu entgehen einigermaßen, aber den anderen halt nicht so sehr. Und die Weihnachtsfilme, glaube ich, und auch, ich vermute, dass es jetzt auch für diese Netflix-Produktion geht. Ich habe noch einen anderen gesehen, von dem ich gleich auch noch erzählen kann, aber der so ein bisschen was damit zu tun hat, aber der vielleicht besser ist als diese total schrottigen Dinger. Aber die wissen das trotzdem und spielen irgendwie damit, würde ich sagen. Und dann wäre meine Frage, also wenn das nämlich so ist, wenn die darum wissen, ist es dann vielleicht auch, also führen sie dann auch diesen schlechten Feminismus gewissermaßen, also das, den Antifeminismus vielleicht auch vor, damit er regelrecht kritisiert werden kann von den Zuschauern? Oder meinst du, diese Filme versuchen die Zuschauer gewissermaßen dahin zu brainwashen, das gut zu finden, was sie da zeigen?
Naja, so funktioniert es ja auch irgendwie nie, ne? Also da ist ja irgendwie so ein Bedürfnis und das wird dann vielleicht halt auch einfach befriedigt von so einer Netflix oder Hollywood-Industrie. Also ich finde, es gibt ganz großartige, einfach nur unterhaltende Weihnachtskomödien oder Komödien, die irgendwie mit Weihnachten zu tun haben. Also eben Bridget Jones oder auch, es ist jetzt keine Komödie im eigentlichen Sinne, aber der wirklich schöne und süße Film Liebe braucht keine Ferien mit Kate Winslet und Jude Law oder auch eben dieser absolute Klassiker.
Den habe ich übrigens gesehen, Hannah, den meinte ich gerade. Den habe ich gestern Abend geguckt. Er heißt The Holiday auf Englisch. Liebe braucht keine Ferien. Liebe braucht keine Ferien.
Den finde ich wirklich einfach total süß und da trifft genau das zu, was du gerade gesagt hast, finde ich, dass es da so ein selbstironisches Verhältnis zum Fest Weihnachten und zum Genre auch gibt, in dem man sich bewegt. Das Interessante an diesen Netflix-Dingern, die jetzt neu auf den Markt gehauen sind, also eben wie dieses norwegische Weihnachten zu Hause, auch dieses Holy Date, bei dem sich zwei Singles miteinander sozusagen verbünden, um als angebliches Paar gemeinsam eben durch die Festtage zu gehen. Da hat mich halt wirklich einfach so diese Unoriginalität so sehr gewundert, weil ich die wirklich auf eine Art und Weise so trashig fand, dass ich das Gefühl hatte, sie erfüllen eben nicht diese Funktion sozusagen der Kid zu sein oder irgendwie so der kleine eskapistische, aber trotzdem irgendwie also so lustvoller Ausflug in die banale Welt. So. Also ich habe das Gefühl, es wäre total möglich, eigentlich einen Weihnachtsfilm auf der Höhe der Zeit zu produzieren, einen modernen Weihnachtsfilm, Weihnachtsfilm, also ich würde auch noch mal ganz kurz was zu dieser Frage des Feminismus fragen. Also ich finde, also das klingt ja schrecklich sozusagen, der Weihnachtsfilm muss irgendwie feministischer werden, das muss er natürlich nicht werden. Aber ich finde es trotzdem erschreckend unoriginell, dass den Schreibern dieser Serien und Filme wirklich anscheinend kein schrecklicheres und verdammenswerteres Schicksal sozusagen für eine Frau, die dann meistens so ungefähr 30 alt ist, was ja auch wirklich 30 Jahre alt ist, was ja auch wirklich noch sehr jung ist sozusagen. Also dass es eben für diese hübschen jungen Frauen kein schlimmeres Schicksal geben kann, als Weihnachten als Single zu ihrer Familie zurückzukommen. Was mir übrigens auch gar nicht so sehr, das liegt vielleicht daran, dass wir nicht so sehr im irgendwie angelsächsischen oder anscheinend auch skandinavischen Kulturraum unterwegs sind. Aber mir ist das sozusagen so als Case gar nicht so bekannt, dass es jetzt so schlimm ist, Single zu sein oder als Single Weihnachten bei seiner Familie zu sein. Also das ist gar nicht so sehr ein Topos, finde ich, den es bei uns im Kulturraum so gibt.
Nee, also wenn eher dann eher sozusagen bei uns wahrscheinlich so, gibt's so Anleihen an den allerersten, also an der eigentlich der Urgeschichte aller Weihnachtsfilme wahrscheinlich, wenn ich da richtig liege, also vermutlich der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ne, aus dem 19. Jahrhundert, wo es ja dann wirklich, also da ist der Schrecken quasi einfach die wirkliche Einsamkeit. Da gibt's ja keine Familie mehr. Da ist ja dann dieser Ebenezer Scrooge, dieser alte, böse, quasi Kapitalist, der jetzt gegenwärtigen muss, was er eigentlich für ein mieses Arschloch ist und sich dann halt allmählich bessert, ne, sozusagen. Das wäre hier gewissermaßen vermutlich auch anschlussfähiger, ne? Also der Single, der einfach einsam ist, zum Beispiel. Aber eben nicht, wenn er zu seiner Familie zurückfährt, da ist er ja eigentlich nicht mehr einsam.
Nee, eben, ne? Genau, also man fährt ja Weihnachten tendenziell einfach halt zu seiner Familie so. Also klar, ist irgendwie schön, wenn man den Partner mitbringt oder so, aber ich finde es jetzt gar nicht so der Erwartungsdruck, der da irgendwie auf einem lastet. So. Also vielleicht.
Das scheint dann in den USA einfach noch ein bisschen härter zu sein als hier, ne? Könnte man. Also da würden die Filme dann suggerieren zumindest, ne, dass es so ist. Aber nimm zum Beispiel, Hannah, den wir jetzt offenbar beide gesehen haben, ne? Also The Holiday. Wie hast du gesagt? Liebe macht keine Ferien.
Liebe braucht keine Ferien, genau. Mhm.
Liebe braucht keine Ferien, genau. Von einer Regisseurin übrigens, Nancy Meyers, die, glaube ich, vor allen Dingen als Drehbuchautorin sehr erfolgreich ist, aber eben auch einige solche Beziehungen, so, auch so Rom-Coms im Grunde, aber so für clevere Rom-Coms ist sie, glaube ich, eigentlich berühmt. Ich finde den so einen interessanten Fall, diesen Film, weil, also ich fand ihn auch total gut, ehrlich gesagt. Also ich dachte eben gestern, okay, jetzt gucke ich mal so einen richtigen, eben den typischen Rom-Com-Weihnachtsfilm, wahrscheinlich wird's schrecklich. Ja. Und dann saß ich halt da, der dauert ja auch ewig, der ist irgendwie 2,5 Stunden lang. Also so geht schon so auf Lawrence von Arabien-Verhältnisse zu. Aber trotzdem habe ich ihn sehr genossen. Er hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch gemerkt, während ich so da saß und mich freute, habe ich auch so ein bisschen nachgedacht und festgestellt, naja, viel stimmt aber irgendwie auch eben nicht an diesem Film. Also, beziehungsweise viel.
Ganz kurz für unsere Hörer, die den Film nicht gucken, die Handlung zusammen, oder?
Genau, also die Handlung ganz kurz wäre so ungefähr, es gibt zwei Singles, deswegen kam ich jetzt auch wieder drauf, also zwei Single-Frauen vor allen Dingen, es gibt auch Single-Männer, aber es ist jetzt besonders aus der Perspektive dieser Single-Frauen erzählt, nämlich Kate Winslet und Cameron Diaz. Cameron Diaz ist erfolgreiche Trailer-Cutterin in Los Angeles und Kate Winslet ist sehr angenehm für uns natürlich, vielleicht gucken wir es deswegen besonders gerne, Journalistin. Leider in ihrem Fall eine relativ erfolglose Journalistin, beziehungsweise eine sehr traurige Journalistin, weil sie ist bei einer großen Londoner Zeitung unglücklich verknallt in einen Kollegen, der irgendwie sie die ganze Zeit ausnutzt und einfach ein blödes Arschloch ist, der sie sozusagen manipulativ in so einer nicht funktionierenden Pseudo-Beziehung irgendwie so als drittes Rad am Wagen festhält. Und Cameron Diaz hat sich gerade getrennt von ihrem Mann oder Freund, auch irgendwie mehr oder weniger unkompliziert, mehr oder weniger egal auch. Jedenfalls sind beide in dieser Situation und tauschen dann Häuser. Und die eine, Cameron Diaz, die Amerikanerin, zieht nach London für die Feiertage sozusagen und umgekehrt. Und dann entspinnen sich einige Erweiterungen, weil die beide die jeweiligen Brüder kennenlernen von diesen Frauen.
Habe ich das soweit schon mal?
Das hast du wunderbar zusammengefasst, Jan, auf jeden Fall, genau. Und was stimmt jetzt aber nicht an der Szene sozusagen? Also beziehungsweise,
ja.
Also du hast ja zum Beispiel gerade gesagt, dieser Film unterscheidet sich sehr schön von, oder positiv hebt er sich ab von diesen Netflix-Produktionen, die eher so das total tradierte Frauenbild und so weiter transportieren. Hier ist es ja im Prinzip auch nicht so ganz anders. Also auch diese beiden Single-Frauen leiden sehr darunter und werden dann quasi dadurch gerettet über Weihnachten, dass sie sich neu in Männer verlieben und auch ihr Leben ändern. Das ist also im Prinzip eine ähnliche Versuchsanordnung und auch mit das gleiche Ergebnis eigentlich. Ich glaube halt, dass der Film sozusagen auf, ja, es ist echt schwierig zu sagen, warum er eigentlich besser ist. Also vorhin hast du gesagt, du wünschst dir sozusagen so ein bisschen Kit auch irgendwie für diese, also die müssten so ein gut gelungener Film müsste auch Kit sein für diese Weihnachtszeit. Und ich dachte dann eben, meisten Filme sind dann doch nur Kitsch. Ne? Also es ist sozusagen so diese dünne Linie zwischen Kit und Kitsch im Prinzip. Und ich glaube auch, dass dieser Film viel mehr auf der Kit-Seite ist, also auf der positiven, als auf der Kitsch-Seite. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum. Also er weiß das alles. Also dieser Film ist sicherlich, also der spielt mit diesen ganzen Klischees. Ne? Zum Beispiel taucht da noch irgendwie so ein alter Drehbuchschreiber auf, an einer Stelle gespielt von Eli Wallach, dem legendären Hollywood-Schauspieler, der schon 90 ist zu dem Zeitpunkt. Auch als der Film gedreht wurde, war er tatsächlich 90. Und der spielt eben diesen alten Drehbuchschreiber. Und der sagt zum Beispiel mal zu Kate Winslet an einer Stelle, das ist hier gerade, was wir hier erleben oder so ähnlich, ist ein cute, im Film wäre das ein cute meet. Also wenn so zwei Figuren, die füreinander versprochen sind oder die einander irgendwie treffen sollen, einander begegnen, miteinander zusammenkommen sollen, wenn die sich das erste Mal sehen unter skurrilen und humorvollen Umständen sozusagen. Und gerade haben wir in England gesehen, wie sich Jude Law und Cameron Diaz unter genau solchen Umständen getroffen haben. Also der Film kommentiert gewissermaßen so mit der Filmsprache sich selbst und ist darin auch wieder recht Godard-esk. Also weil Godard, der wollte ja auch, der hat sich ja viel mehr immer so für solche für die Mechaniken des Filmemachens interessiert im Prinzip. Und also das fand ich einen sehr lustigen Moment. Das hätte ihm wahrscheinlich auch gefallen können zumindest. und was weiß ich, dann trinken die heiße Schokolade mit 5 Marshmallows drin. Und da dachte ich auch, genau so ist dieser Film halt auch. Das ist so ein bisschen heiße Schokolade mit 5 Marshmallows drin. Aber sie wissen es eben auch.
Ja, wie heißt der Fachbegriff nochmal für dieses kuriose?
Cute Meat. Also wenn Cute Meat, das scheint, ja, das ist irgendwie, grammatisch macht das nicht so viel Sinn, aber das scheint ein ganz alter Terminus zu sein, eben wenn, wenn ja genau, so zwei Figuren einander das erste Mal sehen und genau.
Irgendwie. Und das wiederum wird auch komplett durchgespielt in eben diesen neueren Netflix-Filmen, wie eben diesem Holy Date, wo die sich dann irgendwie bei der Rückgabe ihrer scheußlichen Weihnachtsgeschenke zum Beispiel kennenlernen, ne, die beiden Protagonisten.
Vielleicht ist dann auch wirklich der Vorteil, dass also dieser Film jetzt hier, The Holiday, dann also mehr noch darauf hinweist und vielleicht natürlich auch, dass es einfach getragen wird von sehr guten Schauspielern. Es kann natürlich sein, dass es jetzt in anderen Filmen nicht so ist.
Ich glaube, genau, ja, das genau, also ich meine, mit Jude Law und Kate Winslet kannst du halt auch nicht so viel falsch machen. Ich glaube, es gibt einfach einen ganz entscheidenden Unterschied zu den aktuelleren Produktionen, und das ist die Tatsache, dass dieser Film von 2006 ist und man damals einfach noch ganz anders über Männer, Frauen, Singles gesprochen hat und es dann eben mit diesem rückwirkenden Blick vielleicht auch ein bisschen verzeihlicher ist, da irgendwie so eine liebevoll genremäßig augenzwinkernde Rom-Com draus zu machen.
Du meinst, 2006 sind schon quasi unsere 50er Jahre von heute gesehen.
Ja, definitiv. Ich habe neulich so ein Buch gelesen. Ich weiß nicht mehr, was war das denn? Ich habe irgendwo reingeguckt. Auf jeden Fall wurde da, genau, da ging es irgendwie um, also ganz was anderes. Da ging es irgendwie um Kinderwunsch oder so. Und da wurde sozusagen zu Beginn szenisch skizziert, wie sich halt Leute so am Essenstisch unterhalten, so, ja, also über ihre jeweiligen Leben. Also es war irgendwie so ein Szenario, wo mehrere Paare eben zusammen gegessen haben und die Männer dann irgendwie über Fußball und die Frauen irgendwie über die Kinder und so. Und ich kann es nicht mehr sagen, aber es hat mich wirklich schockiert, oder eigentlich auch gefreut, wie, ja, also das Gefühl hatte, man könnte so überhaupt nicht mehr schreiben. Also man könnte so gar nichts mehr erzählen, sozusagen, weil Gespräche nicht mehr auf diese Art und Weise stattfinden. Also ich wusste nicht, als ich in das Buch reingeguckt habe, dass es eben von 2006 war. Und dachte die ganze Zeit, irgendwas stimmt da doch nicht, das gibt es doch gar nicht so, diese Leute würden, und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, es ist halt auch schon jetzt dann 14 Jahre alt, ne? Und das macht einen riesigen Unterschied. Das, also gerade in der popkulturellen Diskussion findet es ja, wenn es gut läuft, irgendwie an vorderster Front statt, so dass da irgendwie auch Sachen irgendwie ausprobiert werden und dass andere Narrative geschaffen werden. Und da finde ich es halt einfach irgendwie komisch, dass es nicht gelingt, eine Frauenfigur zu erzählen, die da halt irgendwie nicht zwischen den Zwillingen an der Essenstafel ihrer Familie sitzt und irgendwie todunglücklich ist, weil sie mit 13 noch kein Kind hat. So, ne? Also
meinst du, es müsste dann doch Godard, der ja immer noch lebt, doch mal jetzt einen Weihnachtsfilm drehen, weil vielleicht ist jetzt endlich seine Zeit gekommen.
Ja, würde ich sagen. Also
um Weihnachtsfilme zu
absolut
drehen.
Absolut. Okay. Ich kann mir da mit Anforderungen an die Kulturindustrie dann ja auch fast schon sozusagen mit einer weihnachtlich friedvollen Synthese schließen. Godard ist der Kid, der die Rom-Com in die Moderne klebt oder an die Moderne hat.
Aber es ist, ja, aber ich glaube, du hast da jedenfalls einen sehr, sehr interessanten Punkt, insofern als man sagen kann, dass unsere Gesellschaft, wir haben da ja auch in den vergangenen Folgen schon viel drüber gesprochen, sich eben sehr schnell verändert gerade, ne? Also dass so besonders die Sensibilitäten sich halt sehr, sehr schnell verändert haben und dass vielleicht solche traditionellen Feste Schwierigkeiten haben, irgendwie mit einem ähnlichen Tempo sich anzupassen, ne? Und das vielleicht ja auch eben gar nicht wollen. Also eine Tradition und Anpassung, das sind ja regelrecht Widersprüche im Prinzip. Ne? Also dann müsste man jetzt wirklich, also ich glaube nicht, dass das ein Problem des Filmemachens per se ist. Man muss dann halt einfach, im Grunde ist das ja wieder sehr reizvoll, ne? Für Filmemacher und Filmemacherinnen, jetzt gerade aus diesen sich neu ergebenden Widersprüchen womöglich, also die kann man ja sofort wieder narrativ urbar machen und daraus Geschichten entwickeln, theoretisch. Ne? Also eine Weihnachtskomödie zum Beispiel, die jetzt nicht nur eben, wie zum Beispiel jetzt das Ding mit Jude Law und Cameron Diaz, quasi weiß, dass es so ein bisschen cheesy ist, das aber noch durchgehen lässt. Eigentlich jetzt wäre ja noch lustiger, wenn man eine noch viel kämpferische machen würde, wo dann eben zum Beispiel die Frauen, wenn man so will, das eben nicht mehr hinnehmen, eben nicht mehr wie Cameron Diaz sich damit zufrieden geben, ihrem Freund eine mal eben zu klatschen. Also sie haut da eben, also glaube ich, regelrecht mit der Faust ins Gesicht am Anfang, als sie abhaut. Aber dann doch wieder nach dieser urfeministischen Tat, dieser sogar jetzt gewalttätigen Befreiung, doch wieder in die Weihnachtsfalle zu tappen, gleich in England, kaum dass da ein bisschen Schnee auf der Erde liegt, sondern sozusagen einen neuen Ausweg zu finden, aber trotzdem noch Weihnachten zu feiern, weil ich meine, das wäre ja wirklich sonst der, also ich glaube, deswegen war es auch nur spielerisch gemeint von mir vorhin mit Godard, also mir tut er immer ein bisschen leid, Godard, darin, dass er dann offenbar so ganz humorlos geworden ist und in seinem späteren Schaffen und so voll in die, wenn du so willst, eben dann nicht die Kitsch, sondern die Zynismusfalle tappt. Also wo alles nur noch, weißt du, es muss alles sozusagen einen gesellschaftlichen Fortschritt bringen, etc., etc. Also man kann sich gar nicht mehr locker machen. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was Weihnachten eben will. Weihnachten weiß ja auch, klar, wir sind dysfunktional, etc., aber wir müssen uns auch ein bisschen locker machen. Wir trinken jetzt halt mal die heiße Schokolade mit den 5 Marshmallows, auch wenn dieser Zucker sozusagen eigentlich nur gelogen ist, aber er schmeckt ja dann doch ganz gut, ne? Und irgendwie in diesem Zwischenfeld, finde ich, da schweben auch noch viele zukünftige Weihnachtsfilme.
Dann würde ich den weihnachtlichen Imperativ mit Tokotronic sozusagen neu formulieren und sagen, wir brauchen dringend neue Lügen, feministische Marshmallows. Ja.
Perfekt. Besser kann man es nicht sagen, Hanna. Und wir werden uns darum auch bemühen und weitere Lügen in die Welt setzen in folgenden Podcasts, aber für dieses Mal lassen wir es dann vielleicht dabei bewenden.
Genau, und wenn ihr unsere alten und neuen Lügen nochmal nachhören beziehungsweise über sie geupdatet werden möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun auf Spotify, Apple, auf Welt.de natürlich und allen einschlägigen Podcast-Plattformen. Habe ich das gut gesagt, ja?
Das hast du toll gesagt, Hanna. Und ich würde dir jetzt an dieser Stelle am liebsten auch schon frohe Weihnachten wünschen, aber ich fürchte, es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Aber wir machen es beim nächsten Mal, oder?
Auf jeden Fall. Schönen zweiten Advent können wir uns wünschen. Oder vielleicht einen schönen Nikolaus schon, also voraus.
Schönen Nikolaus. Stell die Schuhe raus.
Ja, mach ich. Bis dann.
Ciao.